Was sind die höchsten Werte für eine Gesellschaft? Frieden vielleicht? Freiheit? Vielleicht auch Demokratie? Wahlweise Wohlstand? Friede, Freude, Eierkuchen? Nö, Gesundheit. Über die geht im Moment nur sehr wenig. Was macht das mit uns? Woher kommt dieser Trend? Und was hat das wiederum mit Interessen zu tun oder Interessenkonflikten? Da reden wir drüber in Teil 2 unserer Doppelepisode. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Dreier im Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind
Martin Scherer,
Past Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg. Und heute ist wieder bei uns
Jürgen Windeler,
Arzt und immer noch klinischer Epidemiologe von 2010 bis 2023, Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, dem IQWiG, und nach wie vor umtriebiger Beobachter und Kommentator des Systems. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Sie beide erneut.
Moin.
Moin.
Und Ihnen beiden geht es immer noch gut, nachdem wir Teil 1 überstanden haben?
Ja, etwas erschöpft, aber nicht irgendwie abgeschlafft.
Okay. Martin Scherer, Sie leben auch noch.
Danke, mir geht's auch gut und ich bin sehr gespannt auf diesen zweiten Teil jetzt.
Ja, man darf übrigens auch disclaimern, glaube ich, an der Stelle. Wir sind ja transparent, was unsere Episoden angeht. Wir zeichnen die
bringt nichts, laut Jürgen Windeler.
Es bringt wenig.
Das habe ich nicht gesagt, ich möchte nicht falsch zitiert werden.
Also wir machen einfach bei dem Gespräch weiter, wo wir aufgehört haben, stelle ich fest. Okay, also ich mache die Anmoderation nochmal neu. Wir reden wieder über Interessenkonflikte, die nichts bringen. Nein, also Disclaimer wollte ich an der Stelle machen. Wir zeichnen das Gespräch natürlich an einem Abend auf. Es ist der 9. Februar, also das darf man dazu sagen, aber sie werden getrennt ausgespielt. Jetzt machen wir nochmal für alle, die erst hier einsteigen, einen kurzen Retro-Spoiler, einen retrospektiven Spoiler zu Teil 1. Wer es nicht gehört hat, absoluter Hörtipp, nochmal reinhören. Da ging es um Interessenkonflikte und da hat sich auch Jürgen Windeler nochmal vorgestellt. Martin Scherer, wollen Sie trotzdem vielleicht in einem Minisätzchen nochmal rekapitulieren, was wir aus diesem Gespräch mitgenommen haben eben?
Wir haben über Sinn und Unsinn von Interessenskonflikterklärungen gesprochen. Wir haben beschrieben, dass es problematisch ist, wenn das weggeht von einer sachlichen Einordnung hin zu einer moralischen Zuschreibung. Wir haben diskutiert, warum es problematisch ist, wenn sich der Fokus von den Argumenten und Methoden verschiebt hin auf die Person und dass dadurch dann die evidenzbasierte Medizin eher geschwächt als gestärkt werden kann. Mhm. Und ein bisschen verhakt haben wir uns dann bei Interessenskonflikterklärungen am Beginn eines Vortrags, also die berühmte zweite Folie, direkt nach der Titelfolie. Was bringt das? Was macht das besser oder nicht? Haben dann auch noch über Interessenskonflikte als Teil der guten wissenschaftlichen Praxis diskutiert, waren uns aber dann im Endeffekt einig darüber, dass wir hier ein neues gesellschaftliches Muster erleben, dass eben nicht mehr Positionen argumentativ geprüft werden, sondern eher über persönliche Zuschreibungen von Motiven oder Interessen bewertet werden und man vielmehr guckt, wer hat jetzt was gesagt, als dass man jetzt schaut, ist das Argument richtig?
Was hat er gesagt? Ja. Aha. Jürgen Windeler, hat er das gut zusammengefasst?
Er hat das ausgesprochen gut zusammengefasst. Ich finde das sehr, sehr gut. Ich würde nur ergänzen, dass die Frage der Interessenkonfliktfolie bei Vorträgen für mich wirklich eine Girlande ist, die sozusagen die Bedeutung des Themas als solches nicht überstrahlen sollte. Also so wichtig ist mir die Folie nicht, als völlig überflüssig, im Zweifelsfall kontraproduktiv. Wenn sie jemand haben möchte, bitteschön. Ich glaube, das Thema insgesamt zu diskutieren und zu hinterfragen, was man da eigentlich tut, ist für mich wichtiger als diese Folie.
Und damit haben wir in diesem Gespräch ja begonnen. Dazu sollte dieses Gespräch auch dienen, dass wir alle einfach drüber nachdenken und uns vielleicht ein bisschen besser beratene, besser durchgrübelte Meinung bilden können. Ich muss an der Stelle auch etwas feststellen, was mich wiederum auch schockiert. Ich hatte in Teil 1 anmoderiert, dass wir in diesen Gesprächen, in diesen beiden wahrscheinlich relativ wenig Literatur haben werden und trotzdem habe ich Martin Scherer mehr oder weniger genötigt zu verraten, wo diese wenige Literatur hinkommt. Ich stelle jetzt fest, dass wir schon 19 Endnoten haben und wir sind gerade bei Beginn von Teil 1. Deswegen die wichtigste Frage überhaupt, Martin Scherer, wo kommt der ganze zusätzliche Sermon hin?
Ich glaube, das kann jetzt sogar Herr Windeler beantworten.
Herr Windeler, wissen Sie es, wo das hinkommt?
In die Shownotes, glaube ich. In die
Shownotes, genau. Großartig.
Was gelernt.
Was wir zu dritt hier in diesem Gespräch alles dazulernen, ist genial.
Ja, das ist ganz toll.
Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir dann irgendwie noch Punkte dafür. Wir kommen zu Teil 2 des Gesprächs. In Teil 1 haben wir erklärt, warum es zwei Teile gibt. Das wiederholen wir jetzt nicht. Wir machen Werbung für Teil 1. Bitte nochmal reinhören. Und Teil 2 hat etwas mit einem Waldspaziergang zu tun. Man darf verraten, dass dieses Gespräch wirklich, ich würde sagen, innerhalb von 2-3 Monaten haben wir darüber gesprochen, dass wir dieses Gespräch machen wollen. Und da ist immer mehr passiert, immer mehr Gedanken sind gekommen. Und auf einmal waren Sie, Jürgen Windeler, im Wald spazieren. Und dann ging Ihnen etwas durch den Kopf. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Verraten Sie es den Hörern und Hörern.
Ja, will ich gern machen. Wobei der Waldspaziergang nicht die Initialzündung für dieses Thema war. Wenn man so im Wald, ich gehe sehr gerne im Wald und ich gehe auch sehr gerne alleine im Wald. Da muss ich nie mit jemandem sprechen und mache ich ab und zu schon gerne, aber an so kann ich meinen Gedanken einfach bis hier in den freien Lauf lassen, gucken links, guck rechts. Ich hatte mich schon eine ganze Weile mit dem Thema befasst und mich darüber ja, teilweise auch geärgert und dann mal wieder nicht und so. Schon länger eigentlich. Und jetzt der Waldspaziergang hat mich nochmal darauf gebracht, dass das eigentlich doch mal vorschlagen könnte, das als Thema anzusprechen. So, also worum geht es? Was mir auffällt, das fällt jedem auf, wenn er sich ein bisschen aufmerksam umguckt, dass man faktisch nichts mehr lesen und nichts mehr tun kann, ohne dass man darauf hingewiesen wird, was das für die Gesundheit bedeutet.
Mhm.
Das fängt bei Ernährung natürlich an. Sie können also fast keinen Apfel kaufen, ohne dass da drauf steht oder daneben steht oder auf dem Schild jedenfalls darüber steht, dass der irgendwie Antioxidantien und sonst was alles enthält. Sie können keinen Waldspaziergang machen, ohne daran zu denken, dass Leute Waldbaden, was ich übrigens beim Spaziergehen nicht mache, vertreten. Sie können das Bio-Wetter täglich lesen und sagen, was das Wetter, was jetzt gerade ist, in ihrer Gesundheit macht. Sie können sich die Luftqualität informieren und überlegen, ob sie eine Luft holen dürfen, wenn die Luftqualität schlecht ist. Sie können in eine Gärtnerei gehen und feststellen, dass es dort Pflanzen gibt, die nicht schön aussehen und dekorativ sind und schön blühen und selten sind und man sie gerne haben möchte, sondern dass sie das Raumklima verbessern.
Mhm.
Sie können kein Spielzeug kaufen, ohne dass sie darauf hingewiesen werden, welche Lernziele damit verbunden werden. Und ich muss sagen, da war dann für mich irgendwie, Sie haben schon in der ersten Episode meine Musikneigung beschrieben, Herr Nössler, da war dann für mich irgendwie die Spitze erreicht, wenn es dann darum geht, dass also Musik hilft und heilt. Mhm. Und diese Musik also nun auch noch dazu zweckentfremdet wird, irgendein Gesundheitsziel zu verfolgen. Und diese völlige Fokussierung auf Gesundheitsaspekte und die völlige Durchdringung des Zweckes Gesundheit mit durch alle denkbaren Lebensbereiche ist etwas, was mir jetzt nicht auffallen muss. Das kann jedem auffallen, der irgendwie mit offenen Augen durch die Welt geht. Aber ist etwas, was mir lohnend erschien, mal so ein bisschen zu reflektieren.
Mhm. Martin Scherer, fällt Ihnen das auch auf im Alltag, dass überall Hinweise eingebaut sind, wie wichtig dies, das oder jenes für Gesundheit ist? Ich bin gerade einfach mal so für Spaß parallel auf Zeit.de gegangen und da gibt es tatsächlich auch gerade einen Artikel auf der Homepage 7 Lebensmittel für eine antientzündliche Ernährung, um diesen Reigen von Jürgen Windeler noch zu ergänzen. Martin Scherer, erleben Sie das auch?
Warten Sie, ich muss erstmal meinen grünen Gemüsesmoothie fertig kauen. Ja, mein Sohn hat mir jetzt gerade wirklich hier so einen Gemüsesmoothie gebracht. Der ist ganz schön scharf, ist eine Menge Ingwer drin, total faserig. Mit Spinat, Ingwer, Kohlrabi.
Aber er hat hoffentlich keinen Knoblauch reingemacht.
Er hat zum Glück einen Apfel reingemacht.
Okay.
Und das fühlt sich unglaublich gesund an. Es brennt wie Hulle.
Ja.
Und jetzt kommt aber das Problem. Er hat es mir in einen Plastikbecher gebracht, mit dem man konsumethisch auf der richtigen Seite ist, wegen Recap. Also das ist schon mal gut.
Mhm.
Aber da gibt's ja den Mikroplastik und das müsste dann eigentlich zu einer selbstzerfleischenden kognitiven Dissonanz führen. Also konsumethisch alles richtig gemacht, aber dann in Plastik. Also langer Rede, kurzer Sinn. Ich bin hier sehr gesund unterwegs. Was Herr Windeler beschreibt, beobachte ich auch. deshalb finde ich es gut und richtig, dass wir das Thema uns hier heute mal vornehmen. Es wird auch vieles ja durch die Gesundheitsbrille wirklich betrachtet, selbst saisonale, jahreszeitliche Dinge. Also ich merke das immer an den Presseanfragen. Also es kommen fast ritualisierte Anfragen. Wenn der Winter kommt, werde ich gefragt als Allgemeinmediziner, wie man sich vor Kälte schützt, warm anziehen zum Beispiel. Beim Weihnachtsmarkt wird man dann gefragt, macht Glühwein schneller betrunken als normaler Rotwein? Oder die ritualisierte Frage, jetzt kommt der Herbst, was muss ich machen? Die Erkältungssaison kommt, wie kann ich mich am besten schützen? Also viele Themen werden fast boulevardesk verpackt in so einer Gesundheitsschale. Mhm. Und den Eindruck habe ich auch. Also man betrachtet die Dinge durch die Gesundheitsbrille.
Ja, jetzt wollen wir ja so ein bisschen in diesem Gespräch, das ist zumindest das, was wir uns vorgenommen haben, wir werden dann am Ende bewerten, ob uns das gelungen ist. Wir wollen ja in diesem Gespräch so ein bisschen versuchen herauszufinden, herauszuarbeiten, woher das kommt, dass wir das alle wahrnehmen, wie Sie beide schon sagen, geschenkt, ja. Ich glaube, da wird auch jeder und jede, die uns zuhören, sagen, check, kann ich so alles bestätigen. Ich könnte als Journalist jetzt sagen, ja, das ist dieser blöde Ratgeberjournalismus, der seit etlichen Jahren einfach so in Anführungszeichen en vogue geworden ist, weil das gut Clickbaits produziert und man dann toll Anzeigen und Reichweite und überhaupt machen kann. Aber ich fürchte fast, dass es nicht so einfach ist, dass man vielleicht ein bisschen tiefer vordringen muss, um herauszufinden, woher kommt dieser Gesundheitstrend, weiß ich nicht, ob es der richtige Begriff dafür ist. Ich möchte gerne noch einen zweiten Aspekt mit einbauen, ohne das überzubetonen, aber vielleicht hilft es uns beim Herausfinden der Gründe dafür. Und zwar Martin Scherer, Sie erinnern sich noch dran, Würzburg, Degam-Kongress war auch schon interessanterweise Teil des ersten Gesprächs von Teil 1 dieser Episode. In Würzburg bei der Degam-Tagung, es gibt dort regelmäßig die Keynotes, ich glaube immer so 5 oder 6 beim Kongress, und eine Keynote hat Manfred Lütz gehalten. Den kennt, glaube ich, alle, da muss man nicht wirklich viel zu sagen. Und Manfred Lütz ist schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema unterwegs, Stichwort, wir Menschen machen uns selbst zu Sklaven der Gesundheitsreligion. Das hat er dort auch vorgetragen, Martin Scherer. Wollen Sie noch mal so ein bisschen die Gedanken wiedergeben, jetzt könnte ich was sagen, paraphrasieren, die Manfred Lütz damals mit dem Auditorium geteilt hat?
Also das könnte paraphrasieren, können Sie viel besser, Herr Nüssler. Aber er verlässt ein bisschen seine eigene Metapher. Er spricht von Sklaven der Gesundheitsreligion. Also die metaphertreue Formulierung wäre Jünger der Gesundheitsreligion. Aber sei es drum. Also er weist seit Jahren darauf hin, dass die Gesundheit bei uns seinen Status angenommen hat, der über ein vernünftiges Ziel hinausgeht, und dass wir Gesundheit fast zelebrieren wie eine säkulare Religion.
Mhm.
Und das hat er auch in Würzburg nochmal sehr pointiert formuliert, dass Gesundheit praktisch zum höchsten moralischen Wert wird. Zum Summum Bonum könnte man fast sagen, nachdem sich alles andere unterordnet. Und dass da sogar Lebensfreude, Gelassenheit und manchmal sogar Freiheit auf der Strecke bleiben. Das Problem dabei seiner Meinung nach ist weniger dieser Präventionsgedanke an sich, sondern mehr die Erwartung, dass Gesundheit einklagbar sei, vollständig machbar sei, kontrollierbar sei, und wer krank wird, der hat dann implizit irgendwas falsch gemacht.
Mhm.
Diese Haltung verändert dann nicht nur die individuelle Lebensführung, sondern wenn sie rüberschwappt dann in Medizin und Politik, kann es auch das solidarische Denken ganz empfindlich beeinflussen. Und dann wird es schwierig.
Mhm.
Kriegen wir eine neue Gesundheitsmoral und Kranke werden zu Schuldigen, um es mal plakativ zu sagen.
Ja, und das Paradebeispiel dafür ist wahrscheinlich Übergewicht, ne? An dem man das festmachen kann. Jürgen Windeler, teilen Sie diese Sichtweise von Manfred Lütz, die Martin Scherer gerade, sagen wir mal, verdichtet wiedergegeben hat?
Ja, die teile ich, wobei ich noch nicht so ganz sicher bin. Also man kann ja immer schnell sagen, das Problem ist komplex. Ich glaube immer, dass die Probleme, die komplex geredet werden, sind in der Regel ziemlich einfach. Aber ich will mal so rum sagen, ich glaube, dass dieses Thema eine ganze Reihe von Dimensionen hat, die dann teilweise auch aufeinander Bezug nehmen und einander verstärken und einander ausnutzen. Also das eine ist diese pseudo-religiöse Idee, die Manfred Lütz beschrieben haben soll. Ich nehme das jetzt mal so, ich habe den Vortrag ja nicht gehört. Da kann man sich die Frage stellen, wie ist das dazu gekommen? Kann man jetzt wahrscheinlich kulturell etwas dazu sagen? Kann etwas über Aufklärung und über abnehmende Spiritualität in anderen Bereichen oder in anderen Dimensionen, in Religiosität meinetwegen, thematisieren? Ich glaube, das ist ein Aspekt. Ich kann gleich noch ein Beispiel dazu sagen, was mir sehr eindrücklich gestern eingefallen ist. Der andere Aspekt ist, dass man sehr viel über Krankheitsursachen und Risiken weiß inzwischen im Vergleich von vielleicht 200 Jahren. Mhm. Insofern man auch natürlich sehr leicht dabei ist zu sagen, aha, das kommt von dem und Adipositas kommt weil und deswegen muss und so. Also man weiß einfach auch sehr viel über Zusammenhänge und kann deswegen auch bestimmte Interpretationen ableiten. Der dritte Punkt, dann haben Sie die Medien angesprochen, wobei ich am ehesten da sagen würde, das ist eher reaktiv.
Ja.
Und dann habe ich aber einen wichtigen Punkt, der glaube ich, unterbelichtet wird, wo ich aber auch wenig, wahrscheinlich irgendwie investigative Journalisten da tätig werden und wissen werden auch mehr als ich. Ich glaube, dass die Industrie eine große Rolle spielt.
Mhm.
Und die natürlich dann jetzt bestimmte Trends, die ich gerade so ein bisschen skizziert habe, gnadenlos ausnutzt und verstärkt. Ich will mal ein Beispiel sagen. Vor, weiß ich nicht, 20 Jahren wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, auf einer Konzertbühne, habe ich am Samstag erlebt, auf einer Konzertbühne, eine Plastikflasche Mineralwasser zu zücken und aus dieser einen gepflegten Schluck zu nehmen. Genauso wie niemand auf die Idee gekommen wäre, bei jeder Wanderung und bei jedem irgendwie gearteten Treffen oder Geschäften seine Flasche aus der Tasche zu ziehen und erstmal was zu trinken. Also diese Viel-Trinken-Idee, die sich so in den letzten, ich weiß gar nicht genau, 15 Jahren oder 20 Jahren verbreitet hat, die völlig außer Acht lässt, dass man am besten dann trinkt, wenn man Durst hat und vielleicht im Alter, wenn das Durstgefühl nachlässt, ein bisschen mehr als einem das Gefühl sagt, geschenkt.
Ja.
Diese Viel-Trinken-Idee, die dazu führt, dass die Leute also mit Bergen von Plastikflaschen Mineralwasser aus dem Supermarkt laufen, ist für mich so ein Beispiel davon, dass es eben Trends gibt, die Zusammenhänge, die biologische Zusammenhänge beschreiben, die vielleicht kulturelle Veränderungen beschreiben, aber dann eben auch von der Industrie, oder das heißt dann von der Industrie, von bestimmter Industrie, verstärkt, gepusht, ausgenutzt werden. Und dann kommen die Journalisten und Medien dazu und machen sozusagen nochmal eine Nummer oben drauf.
Herr Windeler, Sie wissen, wo der Stay Hydrated-Kult herkommt.
Na, sagen Sie es mir nochmal.
Aus den USA. USA. Da rennen die alle mit ihren Trinkflaschen rum und was wünschen sich Kinder zum Geburtstag?
Eine Trinkflasche.
Eine neue schicke Trinkflasche.
Der Trend zur zweiten Trinkflasche.
Ja.
Kepper.
Naja, und wir haben ja heute auch in diesem Gespräch bis hierhin jedenfalls schon gelernt, dass auch im Hause Scherer offenbar wiederverwendbare Plastikflaschen durchaus Kultstatus besitzen.
Mir brennt der Mund
vom Smoothie. Das liegt aber nicht an der Flasche, sondern am Ingwer.
Genau.
Also industrielle Akteure, jetzt mal ganz krass, sind wir hier alle Opfer einer Verschwörung der deutschen Brunnen?
Na, was heißt Verschwörung? Ich würde da nicht von Verschwörung reden. Das sind normale, legitime Geschäftsinteressen. Ich muss gestehen, ich meine mich mal ganz dunkel, aber das ist bestimmt wieder 20 Jahre her und so lange reicht jetzt mein Detailgedächtnis nicht zurück. Ich meine, dass ich wirklich mal vor längerer Zeit eine Analyse darüber gelesen habe, wie es sozusagen zur Verbreitung dieses Gedankens viel trinken, die Sie jetzt ja auch auf Krankenkassen, Internetseiten überall finden, so und so viel mich. Die Menschheit muss ja vorher völlig ausgetrocknet sein, ja, wenn sie lesen, dass sie also jetzt immer 1,5 bis 2 Liter am Tag trinken müssen. Müssen alle völlig zu Staub zerfallen, Wein vorher. Ich habe mal gelesen, meine ich, mich zu erinnern, dass die Industrie da durchaus diesen Zug, natürlich würde ich auch machen, wenn ich Industrie wäre, mit Begeisterung befeuert hat. Ob sie der Auslöser gewesen ist, wage ich zu bezweifeln. Aber ich glaube, dass da mehrere Faktoren zusammenspielen. Aber natürlich hat sie, ohne jetzt da Verschwörungen postulieren zu müssen, hat sie ihr wesentlichen Teil dazu beigetragen.
Mhm. Wir sollten mal Dennis Nüssler, einen meiner Patienten, einladen. Der wird nächstes Jahr 90 Jahre alt und trinkt ausschließlich 3 Getränke.
Kaffee?
Kaffee, Wein und Bier.
Großartig.
Nichts anderes. Nichts anderes wird nächstes Jahr 90. Klar, man kann daraus keine Kausalität ableiten, aber den können wir ja mal zum Thema Wasser befragen.
Aber dieser 90-jährige Patient von Ihnen, der macht ja für sich eine N-of-1-Study. Und das geht sich ja gut für den aus. Also warum sollte er jetzt was daran ändern?
Ja, also Körpergefühl, Durstgefühl. Also völlig richtig. Und das ist auch eine Beobachtung, die ich zunehmend mache und würde mich interessieren, ob Sie, Herr Windeler, das auch so beobachten. Das Körpergefühl geht da zunehmend verloren, dass man den Funktionen des Körpers einfach vertraut und sein Leben lebt, wenn man krank ist, dann muss man irgendwas machen. Aber ansonsten ist jetzt nicht jeder Meteorismus und jede Befindlichkeitsstörung und nicht jeder Morbeldefekt ein Thema für die Medizin.
Naja, aber es wird eben von allen denkbaren Seiten intensivst befördert. Das ist auf die Selbstwahrnehmung, es wird ja quasi umgekehrt quasi. Du kannst dir nicht trauen. Ja, wenn sie,
genau.
Jeder kennt mein sozusagen wissenschaftliches Lieblingsthema, Früherkennung. Wenn Sie Früherkennung ernst nehmen und auch Argumente zur Früherkennung, zu Checks ernst nehmen, dann ist die Botschaft eigentlich genau die, du kannst dir nicht trauen. Du kannst deiner Wahrnehmung nicht trauen. Du musst CT oder MRT, am besten Ganzkörper, du musst regelmäßig checken, du musst dieses alles machen, weil sonst merkst du es ja gar nicht selber. Das ist eine ganz offensive Reklame dafür, sich selber seinen Empfindungen, seinen Präferenzen übrigens auch, seinen Präferenzen nicht trauen zu können oder nicht trauen zu dürfen. Und das setzt sich an ganz, ganz vielen Stellen fort. Und dann werden sozusagen an diesen ganzen vielen Stellen die Angebote einem im Alltag überall präsentiert, wie man dann quasi in seinem Alltag die Gesundheit, auch wenn man sich selber nicht trauen darf, befördern kann. Aber dieses Trauen ist eins, was ganz weit, dieses Nicht-Trauen sollen, nicht trauen können. Jetzt wiederum, ich habe vorhin die Ursachen und das Verstehen von Ursachen angesprochen. Natürlich ist es klar, zu dem Zeitpunkt, wo es Röntgen und irgendwelche anderen bildgebenden Verfahren nicht gab, blieb den Menschen ja gar nichts anderes übrig, als auf das zu vertrauen, was sie wahrnehmen konnten, beziehungsweise was vielleicht der Doktor bei ihnen ertastete oder erhorchte oder sonst was. Es ging eben gar nicht anders. Mhm. Jetzt, wo man Dinge feststellen kann, die man nun mal nicht spüren kann, ist es klar, und je tiefer man da eindringt, kann man geneigt sein, weniger Vertrauen in seine eigenen Empfindungen zu bringen. Das ist ein Prozess, der von der Seite ganz selbstverständlich ist und den man jetzt entweder befördern kann, indem man sagt, nein, ihr könnt euch auch nicht trauen, ihr müsst alle zu uns kommen, damit wir euch auch nicht durchchecken. Oder man könnte ihnen auch entgegenwirken und sagen, doch, trotzdem es MRT gibt, guckt erstmal, dass ihr euch traut, und geht dann zum Arzt, wenn ihr was habt und nicht, wenn ihr nichts habt.
Das sind ja zwei Dimensionen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben. Das eine ist, dass durch ein tieferes Verständnis in der Art und Weise, wie unser Körper eben funktioniert oder eben manchmal auch nicht funktioniert, wir natürlich heute Dinge wissen, die man vor 100 Jahren oder vor 50 eben nicht wusste. Und das zweite ist, dieses Zitat, das Sie gerade brachten, du kannst dir nicht trauen, was uns ja offensichtlich von den Marketingversprechen auch eingeredet wird, auf eine ganz subtile Sache. Und die Frage, die wir jetzt stellen können, ist, was macht es da draus? Macht die Werbung oder dieser ganze Marketingapparat, den ich als Industrie natürlich brauche, um mein Geld zu verdienen, macht uns das am Ende nicht dumm? Also, ne, wenn es uns gerade doch schon irgendwie so subtil mitteilt, du kannst dir nicht trauen, dann macht uns das letztlich dumm. Oder ich mache ein anderes Beispiel auf. Die Großeltern von uns oder die Elterngeneration, die so vieles noch drauf hatte, das wird ja heute, wenn es um Thema Gesundheitskompetenz geht, immer wieder auch angesprochen, dass die Großeltern, die wussten halt noch, wie man einen Wartenwickel macht oder dass man auch mal so einen Quarkumschlag macht und so weiter und so fort. Und das geht halt heute alles so ein bisschen verloren und die Leute rennen halt in die Apotheke und was weiß ich nicht alles. Und gleichzeitig erleben wir auch in der Gesundheitspolitik immer wieder diese Forderung nach mehr Health Literacy, mehr Health Literacy. Als Beobachter habe ich den Eindruck, das ist ein bisschen schizophren oder vielleicht auch nur eine Stellvertreterdebatte. Liege ich da falsch?
Nicht ganz, weil die Oma in unserem Gesundheitssystem verloren gegangen ist. Das hat mehrere Gründe, die Mehrgenerationenhäuser und so weiter. Aber natürlich war es oft die Oma mit ihrer Lebenserfahrung, die so eine Art Triage gemacht hat, die gesagt hat, das ist normal, da musst du dir keine Sorgen machen, das ist was Selbstlimitierendes, das geht von selber wieder weg. Die Wadenwickel und die Hausmittel, die waren dann eher auch ein Proxy fürs rituelle Abwarten oder eine Art Zeitvertreib, bis eben die Selbstlimitation eingetreten ist. Aber es hat manchmal sicher auch geholfen und es war oft auch aus der Not geboren, weil eben der Zugang zum System und die medizinischen Angebote lange nicht so waren wie heute.
Mhm.
Also da haben sich die Zeiten einfach geändert. Aber was sich nicht geändert hat, das ist das niedrige Niveau der Gesundheitskompetenz. Das haben Sie ganz richtig adressiert, Herr Nöschler. Und das, obwohl die Verfügbarkeit von Informationen eigentlich exponentiell zugenommen hat.
Das ist eigentlich ein Paradox, ne? Ein reziprokes Verhältnis. Informationen zu und mit der steigenden Menge Informationen steigt unsere Dummheit.
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das reziprok ist. Also ich würde mal sagen, das ist ganz normal. Sagen wir mal, wenn Menschen und hochkompetente Kolleginnen und Kollegen über Health Literacy sprechen, dann meinen sie ja auch nicht, dass man jetzt dieses hochkomplexe biologisch-medizinische System verstehen muss, sondern im Grunde sagen sie ja, ich sage jetzt mal nicht zurück zu Oma, aber jedenfalls zurück zu ein fundiertes Basiswissen über gefährliche und nicht so gefährliche Verläufe, über das, was man abwarten kann oder nicht abwarten sollte. Also eher, sagen wir mal, in so eine Richtung. Wenn sie wirklich den Anspruch hätten, dass sie da das hochkomplexe, moderne Medizinwissen quasi vermitteln, dann müssen sie gar nicht anfangen, da können sie gleich scheitern, das ist völlig klar. Also insofern ist das meiner Ansicht nach nicht reziprok, denn man kann vielleicht einfach sagen, dass das Medizinwissen nicht vielleicht die Inhalte hat, wie unsere Großeltern oder auch Eltern das hatten, aber vielleicht ein ähnliches Niveau hat mit etwas anderen Inhalten. Das aber das, was man im System für Medizin angeboten bekommt, ich sage nicht braucht, aber angeboten bekommt, viel, 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 viel mehr ist und gar nicht mehr bewältigbar ist. Insofern, glaube ich, bin ich nicht so überzeugt davon, dass das reziprok ist. Die spannende Frage, finde ich, ist die, oder was ja eine der spannenden Fragen ist die, wir haben es ja angesprochen, dass sehr, sehr viele Anbieter unterwegs sind, nicht diejenigen, die jetzt für Health Literacy werben, sondern eben andere Anbieter werben und sagen, also ja, Oma Assistance ist verloren gegangen, wir haben das aber und wir bieten euch jetzt Folgendes
für an. Für 99,95.
Irgendwelche Leistungen.
Ja.
Jetzt ist ja die Frage, Sie haben gesagt, die Menschen allgemein werden unter Umständen durch so etwas dumm gemacht. Ich würde etwas vorsichtiger sagen, die springen auf den Zug auf, dass die Menschen bestimmte Dinge einfach nicht mehr wissen oder wissen können und fördern aber jetzt nicht die Klugheit, sondern ne, nutzen eben aus, dass die Dummheit existiert oder bestimmte Uninformiertheit, die Dummheit ist vielleicht ein doofes Wort, Uninformiertheit existiert und nutzen das eben aus für ihre Zwecke. Das ist übrigens auch, Sie können das meiner Ansicht nach im Moment ausgesprochen gut beobachten. Es gibt fast keine Internetseite, die Sie aufmachen können, ohne dass Sie nicht einen Alzheimer-Test angeboten
bekommen. Wirklich?
Das war total interessant jetzt bei der Berichterstattung. Das war irgendwie über die Equip-Bewertungen der beiden Alzheimer-Medikamente. Da bin ich, also wollte ich mich ein bisschen schlau machen, aber bin ich auf irgendeine Apothekenseite gestoßen. Und dann habe ich gedacht, liest du mal jetzt, was die über die Equip-Bewertung schreiben.
Mhm.
Und die schrieben 3 Sätze über die Equip-Bewertung und dann 7 Absätze darüber, dass ich jetzt also, wie man jetzt testen kann, ob man Alzheimer hat oder nicht. Und das ist vielleicht ein schönes Beispiel dafür, dass es Themen gibt und Zusammenhänge gibt, die es vor 10, 20, jedenfalls 50 Jahren überhaupt nicht gegeben hat. Opa war verwirrt, aber das war immer alles. Und wo man sich jetzt eben mit auskennen soll und besorgt ist, und wo es jetzt natürlich Angebote gibt, noch und nöcher, die vermutlich eins evidenzfreier und dämlicher sind als das andere, aber suggerieren, dass die Menschen sozusagen jetzt irgendwie da Halt bekommen.
Ja, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich bin ja hier so ein bisschen das Känguru in diesem Podcast. Wer Marc-Uwe Kling kennt, weiß, was das Känguru zu tun hat. Bin durchaus bei Ihnen, Jürgen Windeler, dass der Begriff Dummheit nicht unbedingt der differenzierteste Begriff ist. Ich möchte aber einen anderen Begriff dafür verwenden. Am Ende sind wir Konsumenten. Und wir sind ja nun mal in einer kapitalistisch orientierten Wirtschaft, sind wir Konsumenten eigentlich die nützlichen Idioten. Ja, also das kann man, glaube ich, schon so sagen. Wir sind dazu da, dass konsumiert wird. Und natürlich bin ich als industrieller Akteur, wenn ich ein Unternehmen habe, interessiert daran, gewisse Trends zu befördern, manchmal auch zu erfinden. Auch das hat es alles schon gegeben, um die Leute in Konsumlaune zu halten. Ansonsten funktioniert das ja nicht. Also eine offene Frage, die ich im Kopf habe, ist, wer ist Henne und wer ist Ei? Also man könnte jetzt ja, wenn man ganz streng kapitalismuskritisch rangeht, könnte man ja die Hypothese aufstellen und sagen, diesen Trend, den wir da draußen gerade erleben, dieses Gesundseinwollen, dieses Smoothie-Trinken, das hat die Industrie erfunden. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ist. Ich habe eher so die Idee, dass die Industrie da auf den Trend aufspringt. Wie sehen Sie das?
Ja, ich habe das vorhin versucht zu sagen, dass ich das sehr ähnlich sehe, wobei dann die Frage der Henne und des Eis noch nicht ganz beantwortet ist. Also wirklich an den Ursprung zu gehen und zu gucken, wie ist das jetzt mit der Henne und mit dem Ei, da tue ich mich schwer. Ansonsten glaube ich, dass es wirklich mehrere Trends sind, die mehr oder weniger parallel laufen und sich verstärken. Ich glaube, ich würde drei sagen. Das eine ist Marketing, das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, Kapitalismus oder jedenfalls Kundenorientierung, Wirtschaft, Ausnutzen von Geschäftsmöglichkeiten, selbstverständlich. Der andere Trend ist ein technologischer Trend, ein medizinwissenschaftlich-technologischer Trend. Wir wissen einfach viel mehr, wir können viel mehr, wir können viel mehr sehen, wir können viel mehr erkennen, können auch viel mehr machen, wir wissen viel mehr. Der dritte Trend ist ein kultureller Trend, der natürlich auch etwas mit Endlichkeit zu tun hat, der etwas mit Tod zu tun hat, der etwas mit abnehmender oder jedenfalls offensichtlich, ich bin nicht ganz sicher, ob das so stimmt, aber oder Verlagern der Spiritualität zu tun hat. Mhm. Und die vierte Ebene ist dann quasi die Medien, die das Ganze sozusagen noch perpetuieren.
Ja.
Vielleicht ein Beispiel, um das zu illustrieren, ohne das irgendwie jetzt auch ändern zu können. Ist es aber heute so plastisch vor Augen gewesen. Ich bin, Musikneigung haben Sie schon thematisiert, bin am Samstag in einem Konzert gewesen und da wurde eine kleine Motette aufgeführt von einem etwas entfernteren Verwandten von Johann Sebastian Bach. Der war etwas vor Bach, also Ende, zweite Hälfte 17. Jahrhundert. Die Motette heißt, es ist nun aus mit meinem Leben. Da sind 7 Strophen, die sich darin ergehen, dass jemand sozusagen, man weiß nicht so ganz genau, ob er nun eigentlich schon tot ist oder nicht, aber jedenfalls kurz davor, der nun also in aller Ruhe und in aller Abgeklärtheit sich über sein Leben und über natürlich Trost in seinem Glauben auslässt. Wunderschöne Musik. Das war sozusagen damals die Haltung. Die kann heute nicht mehr so sein. Das will ich auch in keiner Weise behaupten. Und ich will mich auch dahin nicht zurücksehen, aus ganz anderen Gründen. Aber die grundsätzliche Haltung zu diesen Dingen des Lebens, Gesundheit, Tod natürlich gehört dann dazu, hat sich einfach so grundlegend geändert und ist so, damals war es so, es kam eben über einen, es war so selbstverständlich. Man hat es auch ein Stück weit, traurig war man ganz sicher auch, aber man hat es ein Stück weit zum normalen Leben, es gehörte dazu. Und heute wird sozusagen es in einer Weise abgewehrt mit allen verfügbaren Strängen, die ich gerade beschrieben habe, die eben dazu führt, dass man dann Gesundheit als höchstes Gut ansehen muss, förmlich, weil man eben sowohl die Trends in die Richtung gehen, als das Ganze eben dann auch ein großes Geschäft wird.
Ja, weil nach dem Tod halt Feierabend ist. So denken jetzt die meisten Menschen aus der Zeit der Motette, die Sie beschrieben haben, Herr Vanilla, das war noch die Zeit, wo ein Großteil der Menschen das irdische Leben als eine Durchgangsstation zum Paradies begriffen haben. Da konnte man sich dann auch ein bisschen zurücklehnen, weil nach dem Tod ja eh alles besser wird.
Mhm.
Und
auch das.
Solche klassischen religiösen Bindungen, die verschwinden jetzt. Also, und gleichzeitig nehmen gesundheitsbezogene Rituale zu. Man muss jetzt keinen Zusammenhang behaupten, aber es ist schon auffällig, dass die Kirchenaustritte seit Jahren kontinuierlich steigend sind, besonders stark in jüngeren, urban gebildeten Gruppen. Und dass es auch insgesamt einen Rückgang gibt von institutionalisierten Sinnangeboten, nenne ich es mal. Und gleichzeitig beobachten wir einen Anstieg von Vegetarismus, Veganismus, Polarisierung von zeitlich begrenzten Askesepraktiken, Dry January, No Sugar, Intervallfasten, eine massive Zunahme von Self-Tracking. Wie gesagt, das muss man jetzt nicht in irgendeinen Kausalzusammenhängen, aber das ist schon eine Koinzidenz, die zeigt, dass die Gesundheit zu einem zentralen Orientierungswert wird, mit eigenen Regeln, mit eigenen Symbolen, mit eigenen Sanktionen. Und es kommt dann wie so eine Art Religionsersatz oder Ersatzreligion.
Daher. Ich würde ja noch weitergehen. Es gibt ja in Social Media, die dann erzählen, dass sie jetzt seit 2 Jahren keinen Alkohol mehr trinken, dass sie halt immer ihre Wasserflasche dabei machen. Und das erklären die einem dann wirklich in so Tagebucheinträgen. Über allem steht seit einigen Jahren dieser Begriff Longevity. Ich erinnere mich, als ich das letzte Mal, ich glaube letztes Jahr in Wien war, war da in der Weiburggasse, das ist mitten im ersten Bezirk, war da ein Store, da stand Longevity Trigor. Ich habe jetzt mal parallel bei PubMed für Spaß den Begriff Longevity eingegeben. Und man findet, Stand heute, 9. Februar, 18.58 Uhr, 73.760 Einträge. Jetzt halten Sie sich fest, der erste verzeichnete Eintrag ist von 1786. Ein Paper von Edward Wicklesworth aus London. Es geht da um Observations on Longevity of Inhabitants of Ipswich and Hingham. Aber interessant ist, von diesen 73.760 PubMed-Einträgen sind 71% der Publikation ab 2010 und später veröffentlicht worden. Also es gibt da einen mehrfacher Trend in mehrfacher Hinsicht. Ich würde gern diesen kulturellen Aspekt nochmal ein bisschen mit Ihnen besprechen wollen. Eine Frage von sozialer Norm. Also gesund leben scheint, wenn ich so auf TikTok und Co. unterwegs bin, gesund zu sein und sich gesund zu erhalten, scheint etwas normativ Gesetztes zu werden, oder?
Nee, und die Longevity, die Sie adressiert haben, Herr Nössler, die passt sehr gut in diesen Kontext, weil sie eigentlich das Heilsversprechen der Gesundheitsreligion auf die Spitze treibt. Es geht jetzt nicht mehr nur darum, Krankheit zu vermeiden, sondern das Leben selbst technisch so zu optimieren, dass man es zeitlich verlängern kann. Und dann verspricht die Longevity eben Kontrolle über Altern, über Zufall, über Endlichkeit. Mhm. Und das ist genau das. Und wenn du dann früh stirbst, dann hast du was falsch gemacht.
Ja. Ja, zu dem Punkt gibt in dem Artikel, den ich jetzt gerade nicht auswendig sagen kann, den Sie, Herr Nössler, heute noch verschickt haben, im American Journal of Preventive Medicine oder sowas, glaube ich, gibt es eine schöne Formulierung, dass es bei Gesundheit und Longevity um ein wechselndes und damit definitionsgemäß nie erreichbares Ziel geht. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass man es sich unendlich daran abarbeiten kann. Und jetzt, um beim Kapitalismus zu bleiben, unendlich lange und unendlich viel Geschäfte damit machen können.
Unendliches Wachstum, ja.
Unendliches Wachstum, natürlich, ja, genau. Aber dann nochmal zu zwei Punkten. Der eine ist, Martin Scherer hat darauf hingewiesen, dass die Frage der abnehmenden Religionsbindung, will ich mal sagen, und andere Trends vielleicht nicht kausal zusammenhängen. Ja, ich glaube nur, sie hängen zusammen. Es geht um Sinnsuche. Und wenn natürlich dann die Sinnsuche einerseits über Gesundheit und in anderen Bereichen natürlich dann über andere übergeordnete Ziele, Klimaschutz ist sicherlich ein solches Ziel, geboten wird, darin Sinn zu sehen und Sinn zu suchen und sich auch nicht nur jetzt zu engagieren, sich in, weiß ich was, das Klima zu verbessern, sondern auch das in sein Leben reinzunehmen, dann würde ich dann einen Erklärungsansatz sehen, will ich mal sagen. Das andere Thema, was Sie, Herr Nössler, gerade angesprochen haben, ist Normung. Und Normung hat was mit Verpflichtungen zu tun, hat in letzter Konsequenz natürlich was mit Schuld zu tun. Und da gibt es ja auch verschiedene interessante Entwicklungen. Also nehmen wir die auch im Gesundheitssystem selber übrigens. Da muss man auch nicht nur, sagen wir mal, auf die Wellnessindustrie oder auf die Mineralwasserfirmen gucken. Also es ist noch nicht sehr lange her, dass es eine Idee gab, Menschen, die nicht zu Früherkennungsuntersuchungen gehen wollten, per Gesetz zu bestrafen durch entsprechende Aufschläge auf ihre oder vielmehr Nicht-Aufschläge auf ihre Kassenzugehörigkeit. Mhm. Es gibt permanent Diskussionen, die werden jetzt auch wieder kommen, ich warte schon drauf, dass man Solidarität walten lassen muss, um das Gesundheitssystem nicht zu belasten. Solidarität heißt dann eben, dass man, ich weiß nicht was, nicht Motorrad fahren darf und seine Skiunfälle selber bezahlen muss oder sowas. Also diese ganzen Ideen, dass es sich um auch Normung im Sinne von übergeordneten Zielen im Gesundheitssystem auch geht, ist eine ganz, ganz verbreitete. Und ich meine, in letzter Konsequenz wartet jeder darauf auf das Stichwort. Kann man dann Juli C. lesen und dann kann man sich ausmalen, wohin das führen könnte jedenfalls.
Wir sind ja auf dem besten Wege dahin, dass wir Gesundheit als ein säkulares Moralsystem beschreiben, das mit religiösen Strukturmustern arbeitet. Also ich würde ja zu gern mal ein Spiel mit Ihnen machen, mit Ihnen beiden, wo wir mal so eine religiöse Semantik durchspielen und einander gegenüberstellen. Also ich würde vorschlagen, ich nenne mal so ein paar Strukturelemente einer Religion und Sie beide, darf ich das machen, Herr Nössler?
Natürlich alles dürfen unabgesprochen. Sie das.
Ja, klar. Und Sie setzen sozusagen das Pendant aus der Gesundheitsreligion entgegen. Also ich mache mal ein Beispiel. Bei der Religion gibt es Heilsversprechen. Bei der Gesundheitsreligion wäre es dann Langlebigkeit, vielleicht Longevity, Healthy Aging. Ja. Bei der Religion ist es die Sünde, jetzt Sie, bei der Gesundheitsreligion.
Ja, wer ist schneller alles, von uns beiden?
Alles, was man falsch machen kann und fälschlich zu sich nehmen darf.
Ungesunder Lebensstil, auf jeden Fall.
Oder fehlende Früherkennung.
So. Ja. Bei der Religion ist es die Askese. Bei der Gesundheitsreligion, das ist was?
Völlerei.
Nee, Askese. Das ist das Pendant. So. Ja, ich weiß schon, Herr Nössler. Mit das Abendbrot nab. Aber ja, das wäre dann halt Clean Eating, Verzicht und so weiter. Ne?
Oder der Gemüsesmoothie mit zu viel Ingwer.
Zum Beispiel, ja. Und was bei der Religion dann die Rituale sind, jetzt wird es interessant.
Früherkennung. Aber,
ja. Dry January, Detox, Fasten. Was ist das Pendant zur Beichte?
Wann kommt endlich die Früherkennung?
Nicht jedes Mal.
Die kommt bei der Erlösung.
Ja, so, okay.
Die kommt bei der Erlösung, ja. Ja.
Die Beichte, also, aber die Beichte ist dann der Arztbesuch oder was?
Der Arztbesuch oder Self-Tracking, Check-ups, genau.
Ah, stimmt, ja? Hier die Uhr, genau, die Uhr.
Und die Prävention, die Früherkennung, die Optimierung, das würde ich alles zur Erlösung packen, das dann nicht sterben, ja.
Ja.
Also.
Ja, ich würde sagen, die Prävention in medizinischem Aspekt, die hat auch sehr viel mit Askese zu tun, denn da geht es ausschließlich um Verzicht.
Stimmt, ja. Ja, konnten Sie damit was anfangen? Also mit dieser Gegenüberstellung?
Ja, ich kann damit sehr viel anfangen. Was diese Analogien angeht, glaube ich, kann man sehr viel anfangen. Und das Interessante dabei ist, wie soll ich mal sagen, dass das eigentlich Entscheidende Religion oder an Glaubensüberzeugungen, nämlich Glauben und Spiritualität, natürlich da nicht vorkommt. Es ist auch nicht mehr gefragt. Also es muss in der Gesundheit auch nicht vorkommen.
Mhm.
Oder?
Das wäre jetzt spannend. Was ist die Spiritualität? Ich sag mal so, das Beispiel, das ich eben beschrieben habe, von vor allem den jungen Männern, die man auf TikTok und so nachverfolgen kann, wie die da ein Jahr lang sich selbst porträtieren, wie sie ein gesundes Leben folgen, das hat was in meinen Augen, in der Beobachtung, was sehr Spirituelles, dass die Leute erinnern mich fast an Menschen, die pilgern gehen.
Okay.
Also, ja, ich will es vielleicht nochmal mit einem Rückgriff auf die niedrige Gesundheitskompetenz versuchen. Im Grunde genommen haben wir ja eine implizite Brücke geschlagen zwischen niedriger Gesundheitskompetenz und Gesundheitsreligion. Und warum gibt es da eine Brücke? Weil nämlich die Unsicherheit, die sucht nach einfachen Orientierungen.
Ja.
Und wenn Menschen Risiken, Wahrscheinlichkeiten und Evidenz, so Evidenz sowieso nicht, schwer einordnen können, dann kommt da eben so ein Bedürfnis nach klaren Regeln. richtig, falsch. Dann wird alles dichotom, gesund, ungesund, erlaubt, verboten. Und da setzt eigentlich die Gesundheitsreligion an. Die bietet dann die einfache Narrative, die kann man dann auch ökonomisch bedienen. Die bietet eine gewisse moralische Gewissheit, eine scheinbare Kontrolle.
Mhm.
Und an die Stelle von Abwägung und Critical Appraisal tritt dann eben Gehorsam gegenüber Regeln. Insofern kann man ja eine Gesundheitsreligion auch fast als eine Kompensationsstrategie begreifen.
Mhm.
Sie füllt eine Lücke. Eine Sinnlücke, eine Unsicherheitslücke, eine Wissenslücke. Ja. Oder?
Ich würde so weit mitgehen, Jürgen Windeler.
Ich würde auch so weit mitgehen. Wüsste auch nicht, was mir sozusagen da als Gegenargument oder Relativierung einfallen würde.
Ja. Es gibt übrigens einen Namen für diese Gesundheitsreligion und das wusste ich bis 2 Tage vor dieser Aufzeichnung nicht. Das ist dann erst in der Recherche aufgeploppt. Healthism. Kannten Sie beide diesen Begriff Healthism?
Ich bin nicht sicher, ob er mir schon mal begegnet ist, aber jedenfalls nicht so als üblicher Standard.
Martin Scherer?
Ja, also das ist doch dann die Überzeugung, dass eigentlich genau das, dass Gesundheit primär durch ein individuelles Verhalten hergestellt wird und deshalb auch moralisch bewertet werden darf.
Ja, und?
Haben Sie nicht mal gesagt, what about ism?
Ja, genau, richtig. Mhm. Der Begriff vielleicht ist eingeführt worden in den 70er Jahren. Jedenfalls, da findet man einen entsprechenden Aufsatz, der wohl dafür sehr relevant ist. Der ist 1980 veröffentlicht worden von Robert Crawford. Und damals ging es darum, dass dort kritisiert wurde, der zunehmende Fokus auf Lebensstil, Gesundheitsverhalten, das Thema Medikalisierung war da schon eins. Und all das, was jetzt im Gespräch Jürgen Windeler und Martin Scherer beschrieben haben, die immer zunehmende medizinische Dominanz, hat Crawford das genannt. Es gibt auch eine Arbeit aus dem vergangenen Jahr, die hat untersucht, wie dieser Begriff zitiert wurde in den letzten Jahrzehnten. Und das ist ganz interessant, es ist eine soziologische Arbeit, die zeichnen so ein bisschen nach, wie sich der Diskurs verändert hat. Und die Autorengruppe, das ist eine spanische, glaube ich, hat gefunden, dass im populären Diskurs, also nicht im wissenschaftlichen, sondern im populären Diskurs, dieser Begriff sehr positiv wahrgenommen wird, wenig kritisch. Da ist es eher ein Nischenthema. Und was ich an der Stelle interessant fand, das ist zumindest eine Hypothese, die Autoren aufgestellt haben, das ist noch kein Beleg, aber eine Hypothese, dass der Begriff Healthism wohl auch dadurch zu einem geworden ist, weil sich mit der Zeit in den letzten Jahrzehnten das Thema Patientenbeteiligung hochgearbeitet hat. Es ist wichtiger geworden. Shared Decision Making wird betont und daraus entsteht die Betonung der Selbstverantwortung, die wir alle haben, auch als Patienten oder auch als Gesunde. Es geht da letztlich um einen sehr individuellen Begriff dabei. Das fand ich einerseits sehr, sehr interessant und ich möchte einen merkwürdigen Bogen versuchen zu spinnen oder zu spannen. Entschuldigung, zu spannen. Danke, Martin Scherer. Zu Corpus Delicti, zu dem Roman von Juli C. von 2009. Wer ihn nicht gelesen hat, dringender Tipp, das wirklich nachzuholen. Es ist eine, wenn ich es in einfachen Sätzen wiedergebe, es ist eine fürchterliche Dystopie, wunderschön geschrieben. Da zeichnet sie eine Gesundheitsdiktatur letztlich. Das glaubt die Methode. Und die Idee dahinter ist, du musst dich als Mensch, der in dieser Diktatur lebt, gesund verhalten. Und wenn du das nicht tust, dann kommst du in den Knast. Und ungeschützter Geschlechtsverkehr gehört zum Beispiel auch zu solchen Dingen, die gar nicht gehen. Und jeden Morgen muss man die Hand irgendwo reinhalten und dann wird gecheckt, Laborwertkontrolle und so weiter und so fort. Witzigerweise erleben wir aus den Dingen, die Juli C. beschreibt, vieles, was wir heute schon sehen. Und vieles von dem haben Sie auch schon angesprochen. Dieses, du musst dich checken lassen. Ach nee, du hast noch nicht die gesunden Untersuchungen gemacht? Ach, aber einmal im Jahr muss man doch ins Labor und so, nicht? Gehen Sie so weit, dass wir heute schon Dinge erleben, die zumindest so, ich sag mal, Elemente einer so geschilderten Gesundheitsdiktatur sein könnten?
Absolut. Also die Kernidee des Buchs ist ja eigentlich, dass nicht die Krankheit das Problem ist, sondern die Moralisierung von Gesundheit. Und wenn Gesundheit zur höchsten Norm wird, dann kippt die Solidarität in Kontrolle. Und dann wird die Medizin eigentlich zum Instrument gesellschaftlicher Disziplinierung. Und Herr Nössler, das hatten wir alles schon.
Das
hatten
wir schon.
Gucken Sie, wie mit den Ungeimpften zum Beispiel umgegangen ist.
Ja.
Auf Basis eines völlig, völlig falschen Narrativs.
Und ich glaube, das Spannende und das Bedrückende, wenn man so will, ist, wenn man das heute erlebt, jetzt nicht durchgehend vielleicht, aber so schlaglichtartig, dann braucht es dazu, wie soll ich mal sagen, kein System, keine Regierung, die das verordnet. Das machen wir alles selber.
Das machen die Leute selbst.
Ja, ja, es ist ja so, dass diese Moralisierung von Fehlverhalten wird natürlich teilweise auch von der Politik getriggert, aber die geht von meinen Mitmenschen aus, die eben entweder erzählen, was sie selber machen, sodass man sich ganz komisch vorkommt, oder eben Fragen stellen, dass man dieses Jahr noch gar nicht beim Check war und sowas alles und was man alles versäumt und was man alles machen müsste. Mhm. Oder man wird schief, ich will jetzt nicht persönlich, aber schief angeguckt wegen, also es ist nicht so, dass man das von oben per Regeln verordnen müsste und die Leute sagen dann, ah ja gut, wenn das so ist, dann muss ich da wohl mitmachen und sonst werde ich bestraft. Mhm. Nö, dann machen die alle freiwillig. Mhm. Und insofern ist dann wieder die Frage nach der Henne und nach dem Ei, wer trägt eigentlich mit welchen Mitteln und mit welchen Interessen dazu bei, dass diese sogenannte Dummheit sich in dieser Weise ausbreitet und sozusagen auch noch für wertvoll erklärt wird am besten?
Also ich habe eine Idee, es ist komplex.
Ja. Aber das hat doch Jürgen Windel abgeräumt.
Ich sag mal, was wir, das muss man ganz klar sagen, kurzer Disclaimer an dieser Stelle, es wäre zu einfach, einen einzelnen Schuldigen zu benennen, wie zum Beispiel den Patienten oder die Patientin. Mhm. Also natürlich wollen Menschen gesund sein, das ist völlig legitim, wir alle. Ja, trinkt gleich mal einen zweiten Smoothie. Ja. Gleichzeitig sehen wir gesellschaftlich wirklich einen sehr starken Wunsch nach immer mehr Gesundheitsleistung. Und die Politik reagiert ja auch auf diesen Erwartungsdruck,
ja.
Mal mit symbolischen, mal mit inkrementellen Maßnahmen, ohne dass die strukturellen Treiber ja wirklich adressiert werden. Und klar, Sie haben es schon mehrfach gesagt, es gibt auch ökonomische Interessen, es gibt eine wachsende Präventions- und Gesundheitsindustrie. Und die profitieren natürlich von dieser Logik und verstärken die Bedürfnisse aktiv. Und das Entscheidende ist aber eigentlich das Zusammenspiel, also diese individuelle Gesundheitssehnsucht, die politische Responsivität, die ökonomischen Anreize, das verstärkt sich ja alles gegenseitig. Also ein komplexer Kreislauf. Also das Problem ist dann weniger böser Wille als ein System, das Gesundheit permanent als konsumierbares Versprechen produziert.
Naja, und genau, und was sich permanent selber verstärkt und selber unterhält. Und wo man dann natürlich sehr aufpassen muss, Martin Scherer hat das gerade gesagt, dass man nicht Einzelne, insbesondere die möglicherweise besonders Leidtragenden, dann verantwortlich macht. Ich erinnere mich an einen Fachartikel vor kurzem, der sich mit strukturellen und Reformbemühungen im Gesundheitswesen und auch Vorschläge gemacht hat, wie man das alles anders machen sollte. Wo im Wesentlichen drin stand, die Menschen, die Gesellschaft, wer immer das jetzt ist, also die Menschen, die wollen ja immer mehr Gesundheitsleistungen. Ja, ich bin gar nicht sicher, dass das so ist. Es werden ihnen natürlich immer wieder neue Gesundheitsleistungen angeboten und immer wieder neue Dinge angeboten. Ist auch natürlich attraktiv. Mhm. Aber ob sie wirklich aus sich heraus, kann man gar nicht differenzieren, ist mir schon klar, aber ob sie wirklich aus sich heraus diese ganzen Gesundheitsleistungen alle haben wollten, da bin ich gar nicht so sicher. Und es ist ein sich selbst verstärkendes und stark vernetztes System, wo man aber natürlich mal ab und zu ein bisschen genauer hingucken müsste und überlegen müsste, wer die eigentlichen Profiteure dabei sind. Und man kann natürlich auch mal die Frage stellen, wem möglicherweise diese Gesundheitsangebote jetzt auch speziell außerhalb des eigentlich im engeren Sinne Medizinbetriebs jetzt gesundheitlich nützen und wem sie möglicherweise entweder überhaupt nichts tun und wem sie möglicherweise auch noch schaden. Hm. Da fehlt aber die Betrachtung und die Forschung, was diese ganze Gesundheitsindustrie angeht, ziemlich weitgehend.
Ich würde ja sogar so weit gehen, es gibt doch seit vielen Jahren im Gesundheitswesen die Aussage, die wird immer wieder benutzt und der wird, glaube ich, auch gar nicht widersprochen. Jedenfalls habe ich den Eindruck, wenn man ihr widerspricht, stellt man sie selbst schon irgendwie ins Abseits. Diese Aussage, wir müssen präventiver werden. Statt reparieren, lieber vorbeugen. Das ist doch so eine sehr absolute Aussage, die man seit Jahren immer wieder hört. Die zahlt doch genau in das Thema ein, oder?
Genau. Und da fällt es mir wirklich wie Schuppen aus der Pudelmütze. Oder wie der Smoothie-Tropfen vom Brillenglas. Also da können wir noch so viel über Effizienz im Gesundheitssystem sprechen. Darüber, dass wir weniger die Gesunden behandeln sollten, sondern mehr die Kranken, die Ressourcen weniger zu dem Gesunden, sondern zum wirklich stark Betroffenen hinlenken. Sondern das können wir noch so oft fordern. Diese Dynamik, die steht dem entgegen. Dieses sich selber erhaltene System und die stetige Forderung nach mehr Prävention und mehr Vorbeugung. Das zahlt alles ein auf diese Wechselwirkungen, die wir hier seit doch geraumer Zeit jetzt versuchen darzulegen oder auseinander zu dröseln.
Heute an dem Tag der Aufzeichnung hat Impuls diesen Think Tank für Herz-Kreislauf, den kennen wir, und zwar aus der dusselige Herz-Gesetz-Debatte. Da kam der uns schon mal, Martin Scherer, unter, Sie erinnern sich. Ist so ein, ja, eine Denkfabrik in Berlin, die halt alles Gutes will für unsere Herzen und Gefäße. Und die haben heute am 9. Februar ein Forderungspapier Prävention und Gesundheit veröffentlicht. Die fordern hier vor allem wirklich Verhältnisprävention. Da geht es nicht um Laborkontrollen und Lipide, nein. Es geht wirklich darum, Zuckersteuer, Tabakwerbeverbot und so weiter und so fort. Aber es steht auch folgender Satz drin, Zitat: Prävention ist kein Luxus, sie ist essentiell für das Individuum, die Gesellschaft und die Wirtschaft. Das ist ein absolut gesetzter Satz und niemand im Bundestag wird dem widersprechen, würde ich mal sagen.
Ich würde das Wort Verhältnis davor setzen, dann bin ich mit dabei.
Okay, gut.
Verhältnisprävention.
Also ich rufe morgen da an und frage, ob die das nochmal ändern können, ja?
Ja.
Okay.
Im Verhältnis.
In Verhältnisprävention, ja.
Naja, es gibt ja auch die, ohne jetzt sozusagen das Thema dann Richtung Prävention zu verlassen.
Ja.
Es gibt ja auch wirklich die ganz explizite Äußerung, dass es eigentlich falsch ist, sozusagen von einem Krankenversicherungssystem zu sprechen, sondern dass es eigentlich darum geht, sozusagen von einem, ich sag mal, Gesunderhaltungssystem zu sprechen.
Richtig.
Und zwar von sehr, sehr renommierter und prominenter Fachstelle. Und ich würde dem ganz krass widersprechen und sagen, wir haben ein Krankenversicherungssystem, das soll die Kranken versorgen und die Kranken, die Gesunden soll man in Ruhe lassen am besten. Das Krankenversicherungssystem sozusagen in Richtung Prävention zu verändern, wie es auch viele, auch von Betriebskrankenkassen kenne ich das von sehr vielen, halte ich für einen völligen Irrweg, aus ganz verschiedenen Gründen Irrweg, auch wirtschaftlich und evidenzbasiert und kann man hingucken, wo man will. Dass man sich um Verhältnisprävention kümmern muss, ist wichtig. Interessant ist wiederum, dass man nicht über naheliegende und sinnvolle Fördermaßnahmen redet, also meinetwegen das Abstellen von Rolltreppen oder die Bildung zu intensivieren oder irgendwelche weiteren Dinge, sondern dass man wieder erstmal darüber redet, die Menschen zu bestrafen mit Steuern und dabei gleichzeitig auch noch Geld einzunehmen. Das finde ich ein herrliches Metapher geradezu, ein Sinnbild für Politik, wie man sich der kleine Max zur Prävention vorstellt.
Dennoch, wir haben ja gerade eine interessante Zeit. Ende März.
Immer.
Ja, aber dieses Jahr ist sie jetzt just für dieses Thema auch nochmal interessant, weil alle schielen auf Ende März. Am 31.03. stellt die FinCo, die Finanzkommission, ihre Ergebnisse vor. Und die Professoren lassen nichts raus. Das machen die auch ganz gut. Man kann so ein bisschen ahnen, aber irgendwie bringen sich ja alle in der Gesundheitspolitik jetzt schon mal so ein bisschen, ich will nicht sagen in Deckung, nein, sie platzieren ja schon mal ihre Gegenvorstellungen. Also das müsste man tun. Und dieses und auch die ganze Debatte, die jetzt begonnen hat mit, wir hatten das Thema Zahnersatz und so weiter und so fort, das zahlt ja alles in dieses Thema ein. Und wir wissen nun mal, die Ausgaben laufen uns aus dem Ruder und die Politik wird handeln müssen. Was ich eigentlich interessant finde, wenn ich Politiker wäre, Abgeordneter oder vielleicht sogar Minister, finde ich das doch total cool, wenn ich hergehen kann und sagen kann, so wie Sie es gerade erzählt haben, Jürgen Wendler, ich mache das Gesundheitssystem zu einem Präventionssystem. Vorbeugen ist billiger als heilen, als reparieren. Dann ist das für mich als politischer Entscheider doch ein super bequemer Rückzugsort. Ich sage das, ich übergebe damit die gesamte Verantwortung für alles, für allen Unbill an die Menschen im Land und lasse es am Ende den Markt regeln. Und wer nicht mitspielt, ist selber schuld. Ist eigentlich eine coole Sache.
Kann ich ein Stück weit versuchen, dir vorzustellen. Diejenigen, die sich beschweren werden, wären diejenigen, die dann in Krankheitsfalle, ob verschuldet oder unverschuldet ist, in einem solidarischen System auch völlig egal.
Ja.
Dass die werden sich etwas beschweren, dass sie sozusagen nicht mehr versorgt werden, was sie ja jetzt auch schon tun, sich zu beschweren. Also in dem Moment, wo man anfängt, Sie haben so locker eben gesagt, die Politik kann dann sagen, Prävention ist viel billiger, indem man in dem Moment, wo man wirklich ernsthaft anfängt, Prävention durch die GKV zu finanzieren, wird man dann feststellen, wie irrwitzig teuer das ist mit einem vergleichsweise kleinen Grenznutzen. Ich rede jetzt von an dieser Stelle wirklich wieder von medizinisch orientierter Prävention, was wir viele unter verstehen. Also die Politiker, die sagen, die üblichen Politiker, die sagen, es geht um Prävention, sagen natürlich nicht, dass sie jetzt sich um Prävention im Sinne von Verhältnisprävention kümmern wollen und um bessere Bildungschancen und mehr Lehrer und ich weiß nicht was alles, sondern es geht darum, dass jetzt die Gesundheitsberufe mehr Prävention anbieten sollen oder die Menschen sich mehr um Prävention kümmern. Es geht ja keine Diskussion über Früherkennung, wo nicht sagt, die Teilnahmeraten sind zu niedrig. Ja, herrlich. Eine solche politische Äußerung, die Sie gerade beschrieben haben, hat, glaube ich, keine große Halbwertszeit.
Ich dachte, ich werde jetzt Bundesminister. Ich mache mal hier einen guten Plan. Und,
ja, also hätte Ihnen ja jede Chance eingeräumt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das sozusagen die richtige Marschrichtung wäre. Also ich glaube, Bundesminister werden Sie im Moment eine ganz gute Chance, wenn Sie sagen, jeder, der möchte, kriegt morgen einen Facharzttermin.
Das versucht die ja. Das Problem ist, die Fachärzte machen da nicht mit. Und zwar aus vielen, vielen Gründen, systembedingten Gründen. Frage an die beiden Herren. Ich würde fast vorschlagen, dass wir dieses Thema, oder was heißt vorschlagen? Ich würde ein Zwischenfazit ziehen und wahrscheinlich darauf drängen, dass wir ein generelles Zwischenfazit an der Stelle ziehen. Ich habe den Eindruck, dass wir dieses Thema aufgerissen haben in diesem Gespräch, dass wir versucht haben, es mal minutiös vor uns zu legen und dabei festgestellt haben, dass wir einen ziemlich großen Teppich brauchen, um die verschiedenen Aspekte, Teilaspekte irgendwie noch erkennbar vor uns hinzulegen. Und dass das wahrscheinlich nicht das letzte Mal ist, dass wir uns mit dieser Problematik beschäftigen müssen, weil Stand jetzt, wenn ich es richtig sehe, haben wir ja auch noch nicht wirklich über Lösungsansätze gesprochen. Und ich glaube, man kann auch noch ein bisschen tiefer in die Analyse eingehen. Erste Frage an Sie beide. Würden Sie mir soweit zustimmen bei meinem Zwischenfazit? Und falls ja, gerne auch Widerspruch, wollen wir es für den Moment dann von Ihnen beiden nochmal mit so einem packenden Sentenz aus dem Gespräch versuchen? Hamburg lacht schon mal.
Ich habe ehrlich gesagt, also ich will jetzt nicht die packende Sentenz irgendwie stören, aber als sie eben mit dem Teppich anfing, habe ich gedacht, es ginge darum, irgendwas unter den Teppich zu kehren.
Nee, nee.
Das scheint also dann nicht der Fall zu sein. Also sie wollen es auf den Teppich ausbreiten. Ja. Das finde ich schon mal, genau. finde ich schon mal gut.
Ja. Soll ich es mal probieren aus Hamburg?
Bitte.
Bitte.
Also ich verstehe Sie richtig, mit der packenden Sentenz ist ein Fazit gemeint, oder? Oder ein Zwischenfazit? Geht es danach auch noch weiter oder wie ist es?
Meine Hypothese war, dass wir angefangen haben, das Thema so ein bisschen aufzureißen, aber dass da noch viel mehr Musik drinsteckt und man zu gegebener Zeit weitersprechen müsste.
Aber wir für heute erstmal an ein Ende kommen?
Ja, wir müssen ja auch alle irgendwann mal Abendessen machen, oder?
Okay, also, ja genau, die Völlerei, Sie haben es ja schon gesagt. Also probier es mal. Also Prävention wird zur Moral, Aufklärung wird zur Zumutung und Komplexität, die wir ja alle so lieben, wird zum Feind. Und deshalb ist ja auch hier in diesem Podcast die TikTokisierte Öffentlichkeit zur Sprache gekommen. Also für die TikTokenden dieser Welt gilt ja nicht, was wahr ist, sondern was sich gut anfühlt und was schnell konsumierbar ist. Und der Preis dafür ist dann im Grunde genommen die freiwillige Rückkehr in die Unmündigkeit. Also es wird das belohnt, was bequem ist, was marktförmig ist, was algorithmisch ist. Ja, und am Ende, ich meine, in den sozialen Medien wird es entschieden. Gesundheit wird zur Frage des richtigen Klicks. Wir können gar nicht so viel Deep Bullshitting betreiben, Herr Nössler, wie Bullshit produziert wird mit Leuten, die keine Ahnung haben und aber Millionen von Followern haben.
Wir müssen Dauersendung
machen. Ja, ich darf mich
machen,
hier mal etwas ereifern.
Ja? Endlich ereifert er sich mal.
Ja, politische Verantwortung wird zur Fußnote. Also die Aufklärung, die bleibt möglich, aber sie ist kein Selbstläufer. Ich glaube, das ist die bittere Erkenntnis. Und sie braucht Zeit, so wie in diesem Podcast. Sie braucht auch mal Reibung, wie an unerwarteter Stelle zwischen Herrn Windeler und mir. Ja, und sie braucht hier und da auch ein bisschen Mut.
Ja.
Punkt.
Danke nach Hamburg, Jürgen Windeler.
Also, das kann ich nicht toppen.
Was?
Das kann ich wirklich nicht toppen, sowohl in seiner Differenziertheit als auch in seiner Tiefgründigkeit als in seiner Breite. Es lohnt sich sicherlich, das nochmal weiter zu vertiefen, weiß ich gar nicht, aber vielleicht nochmal ein bisschen weiter zu verbreitern. Es lohnt sich, nochmal im Sinn zu behalten, dass das auch nicht leider ein Gesundheitssystemproblem ist.
Richtig.
Also Stichwort Unmündigkeit. Wir haben vorhin über die Rezepte unserer Omas oder Großeltern oder anderen oder Eltern oder anderer Generationen besprochen. Wenn man sich in der Frage von Bildung oder insbesondere auch in der Frage von Kindererziehung beschäftigt, will jetzt gar nicht von Social Media und Social Media Verbot und sowas anfangen zu diskutieren. Aber auch da findet man diese Form von langsam sich oder nicht gar nicht so langsam, sondern sich rasant entwickelnder Unmündigkeit oder auch Unentschlossenheit oder Unentschiedenheit, Unkenntnis, weiß ich gar nicht so genau. Man traut sich einfach auch nicht mehr. Also vielleicht auch sich selbst zu trauen. Ich bin sehr bei Martin Scherer zu sagen, dass man nicht darauf vertrauen sollte, dass sozusagen Aufklärung im Sinne von Erklären das hilft. Ich bin ein notorischer Optimist an der Stelle, dass bestimmte Entwicklungen einfach nicht beliebig schlecht weitergehen, sondern sich irgendwann, sagen wir mal, selber totlaufen, uninteressant werden, überflüssig erachtet werden, vielleicht als schädlicher erkannt werden und ähnliches. Insofern bin ich überzeugt davon, dass wir nicht durch irgendwie uns hinstellen und den Leuten mal, den Menschen allgemein erklären, wie es alles richtig ist und wie man es eigentlich machen müsste. Das wird nicht funktionieren. Aber ich bin optimistisch, dass die Menschen grundsätzlich auch in solchen Entwicklungen lernfähig bleiben. So.
Tja, dass sie selbst draufkommen. Der notorische Optimist Jürgen Windeler. Wow. Ich verkneife mir jedes zusätzliche Wort, weil besser als Sie beide kann man das einfach nicht mehr zusammenfassen, dieses Gespräch. Ich bedanke mich ganz sehr, dass wir den notorischen Optimisten jetzt zweimal zu Gast bei uns hatten und würde mich freuen, wenn wir das wiederholen können zu gegebener Zeit. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Martin Scherer. Sie dürfen sich auch gerne gegenseitig bedanken, wenn Sie das wollen.
Ich bedanke mich auch hiermit bei beiden.
Wir bedanken uns alle gegenseitig rundherum, fassen uns an den Händen, einen Stuhlkreis und freuen uns auf das Abendessen.
Sehr schön. Und bevor wir das Abendessen machen, darf Martin Scherer noch ganz schnell den Cliffhanger nachliefern und dann gehen wir raus.
Also Stuhlkreise immer nur mit Plastikhandschuhen.
Und Mundschutz.
Ja, genau. Also wir haben bald das Thema zivile und Wehrmedizin. Ich glaube, da braucht man auch ein bisschen Mut, so ein Thema anzufassen. Und wie funktioniert eigentlich evidenzbasierte Medizin, wenn man statt etwas Weißem was Olivgrünes anhat?
Ja, genau. Evidenzbasierte Medizin an der Front mit dem Gewehr in der Hand. Das wird äußerst spannend herauszufinden. Also, danke an alle, die uns zugehört haben. Wir freuen uns auf jedes Feedback an podcast@evidenzupdate.de. Und ich freue mich, Martin Scherer und Jürgen Windeler bald wieder zu hören. Alles Gute für Sie.
Und nicht schimpfen, weil es so lang war. Wir kriegen bestimmt wieder Ärger.
Ja, das ist in Ordnung. Den Ärger nehmen wir auch. Aber wir lernen ja draus.
Okay.
Also danke und tschüss.
Dankeschön. Tschüss. Schönen Abend.